Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti, die jahrelang darauf gewartet hat, ins All zu fliegen, dann 200 Tage im All war und 1000 Stunden brauchte, um das Buch zu schreiben, das jetzt endlich fertig ist, Die lange Reise. Herzlich willkommen, Samantha.
Vielen Dank.
Der Untertitel Ihres Buches heißt Tagebuch einer Astronautin und im Vorwort schreiben Sie: Ich möchte dich mit dieser Geschichte weder unterhalten noch dir etwas beibringen. Was möchten Sie denn stattdessen mit dieser Geschichte?
Ich möchte sie hauptsächlich erzählen, also dem Leser und der Leserin mitbringen, als eine ehrliche und vollständige Geschichte dessen, was es hieß für mich, Astronautin zu werden, als Astronautin zu trainieren und dann in den Weltraum zu fliegen.
Es ist für uns alle wirklich sehr schön, dass Sie da sind und die Kollegen aus der Musikredaktion haben raketenartig den ersten Titel getauscht und für Sie Massimo de Divitis ausgewählt und seinen Song über Galaxien und Planeten aus seinem ersten Soloalbum La Mia Strada. Die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti ist Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, 42 Jahre alt, sehr sportlich, sehr durchtrainiert, kurze dunkelbraune Haare und die Frau, die sich gegen mehr als 8.400 europäische Bewerberinnen und Bewerber durchsetzte und dann als einzige Frau nach einer sehr langen Vorbereitungszeit mit 2 Amerikanern und 3 Russen zur internationalen Raumstation ISS flog. Das ist zwar alles jetzt inzwischen 5 Jahre her, aber aktuell wird das Ganze wieder wach, weil soeben ihr Buch erschienen ist und weil sich die internationale Raumfahrt natürlich weiterentwickelt. Worin bestand damals die Mission Ihrer Crew?
Das war eine ungefähr 6-monatige Mission auf der internationalen Raumstation. Also man muss sich vorstellen, die internationale Raumstation ist, ich nenne das Heim der Menschheit im Weltall, aber das ist tatsächlich ein Weltraumlabor. Das heißt, da werden Experimente durchgeführt und die Raumstation selbst muss aufrechterhalten werden. Und alle Besatzungen, alle Crews, die da rotieren, sich austauschen, übernehmen einfach diese Arbeit von den Crews, die da vorkamen, und dann geben sie die weiter an die, die danach kommen. Und da übernimmt jeder Mensch in der Crew eigentlich alle Arten von Aufgaben. Man ist jetzt nicht so spezialisiert. Das heißt, da alle führen Experimente durch, alle führen Wartungsarbeiten durch, alle beschäftigen sich mit Logistiktätigkeiten, das heißt wirklich ganz schlicht und einfach Sachen ausladen und wieder beladen. Hin und wieder ist man an den Steuerknüppel des Roboterarms der Raumstation, weil man zum Beispiel ein Frachtschiff einfangen muss, dann zur Raumstation kommt. Und manchmal gibt es so spezielle Tage, wo zum Beispiel Weltraumspaziergänge stattfinden. Die darf leider nicht jeder machen. Das Glück hatte ich bei dieser ersten Mission leider nicht, aber da müssen alle mit anpacken
und
mit.
Und ist es auch so, dass mal durchgewischt werden muss, dass mal geputzt werden muss?
Also tatsächlich, ja. Wir haben einen Putztag auf der Raumstation. Es ist jeden Samstag. Das ist tatsächlich so ganz offiziell im Terminplan so eingeplant, dass man einen halben Tag dann alle zusammen auch putzen.
Sie waren da ja als Bordingenieurin, sind auch als allererste an Bord gegangen. Was genau ist die Aufgabe einer Bordingenieurin?
Als Bordingenieurin geht es darum, dass man den Kommandanten wirklich unterstützt, weil man eigentlich das gleiche Training hat wie das Kommandant. und einen besonderen Blick auf die Systeme der Kapsel die ganze Zeit hat. Also es ist wirklich die Verantwortung der Bordingenieurin in meinem Fall, wenn etwas nicht richtig stimmt bei den Systemen, das gleich zu erkennen, hoffentlich bevor ein Alarm losgeht.
Nun schreiben Sie im Buch, wir haben die Menschheit im Weltraum vertreten. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich meine, man ist da oben 400 Meter Höhe auf dieser Raumstation und man ist, glaube ich, sich selbst dessen bewusst, dass man die einzigen Menschen ist, also 6 Menschen, die nicht auf dem Planeten Erde sind. Und ich glaube, man hat wirklich dieses Gefühl, dass man die ganze Menschheit da vertritt. Ich meine, alle anderen sind da unten auf dem Planeten, alle Menschen, die man liebt oder kennt oder gekannt hat oder man nicht kennt oder nie kennen wird, sind alle da. Und 6 einsame Menschen sind auf diesem Außenposten da im All. Und ja, ich habe mich zumindest als eine Art Vertreterin der Menschheit gespürt oder gefühlt.
Und diese 6 einsamen Menschen haben natürlich alle gemeinsam vorher beim Start in Baikonur Rituale erlebt, von denen man wirklich sehr, sehr selten liest oder hört. Zum Beispiel gucken die seit Jahren, bevor sie starten, denselben Film. Welcher Film wird da geguckt?
Das ist die weiße Sonne der Wüste, also Biela Santa Pustini. Das ist tatsächlich eine alte sowjetische Komödie mit einem sehr besonderen Humor und auch mit sehr vielen Sprüchen drin, die in Russland auch sehr berühmt sind. Und ja, aus irgendeinem Grund am Tag vor dem Start wird die immer den Crews und ihren Familien und diese ganze, auch Extended Family, die da ist, ja, diese ganze Leute, die Trainers und Ärzte und sogar eine Masseuse ist da. Es ist doch eine erweiterte Gruppe, die da in der Quarantäne mit der Crew dann 2 Wochen gelebt hat. Die schauen sich alle diesen Film an.
Und welche Musik wird gehört traditionell?
Also, es gibt tatsächlich einen Song, das ist so eine Art unoffizielle Hymne der Astronauten, das heißt Trava u Doma. Das heißt in Russisch eigentlich der Gras an meinem Haus, an daheim. Und das ist eigentlich ein bisschen, es geht um Heimweh, also diese Astronauten im Weltraum fliegen und eigentlich Heimweh hat. Und das ist, glaube ich, ein Rocksong von den 80er Jahren und das ist so eine Hymne geworden von den Kosmonauten, so richtig so Rock. Und das wird ganz, ganz laut aus den Lautsprechern gesendet, wenn man ungefähr 5 Stunden vor dem Start diese Quarantäne verlässt, also dieses Gebäude der Quarantäne. Da geht man die Treppe runter und dann draußen, da sind die ganze Familien und Freunde, die stehen da auf diesem kleinen Weg auf den beiden Seiten und schreien normalerweise und winken und schreien und applaudieren.
Und heulen
Und heulen manchmal. Und das sind ungefähr vielleicht 30 Meter und da warten dann 2 Busse auf die Hauptcrew und die Ersatzmannschaft. Und dann fliegt man halt los. Oder fährt man los zunächst mal.
Also man hat einen Film geguckt, man hat Musik gehört und Weihwasser gibt es auch.
Da tatsächlich, ja. Also bevor man da rausgeht mit dieser Musik, da ist die letzte Station tatsächlich, dass man von einem orthodoxen Priester aufgereiht stehen bleibt und man wird tatsächlich gesegnet.
Da kann man auch nicht sagen, will ich nicht, da muss man durch.
Könnte man natürlich, aber das wäre natürlich ein bisschen
komisch. Wer will schon nicht gesegnet werden, wenn man
Genau.
Und anschließend ziehen Sie diesen Sokol-Raumanzug an, so ein 10 Kilo schweres Monstrum. Womit ist das ausgestattet, dieser Anzug?
Also ich meine, ich habe das jetzt nicht als besonders schwer empfunden. Es ist tatsächlich vielleicht etwas unbequem, weil da ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass man drehen jetzt lange geht, sondern der soll eigentlich bequem sein, wenn man im Raumschiff ist. Und im Raumschiff liegt man halt in diesen Sitzen, also man sitzt nicht wirklich, man liegt tatsächlich mit dem Rücken parallel zum Boden und in dieser Position soll er einigermaßen bequem sein. Und so ein Anzug ist so eine Art Lebensversicherung. Das heißt, wenn man jetzt von vornherein davon ausgehen könnte, dass nichts schief geht, dann bräuchte man den Anzug nicht. Man könnte einfach in T-Shirt in den Weltraum fliegen. Das Problem ist halt, was passiert, wenn was schief läuft und wir die Luft verlieren. Und dann, wie atmen wir? Wie überleben wir? Und dann ist dieser Anzug eine Art Raumschiff für die einzelne Person. Das heißt, man macht den Helm zu und die Handschuhe dran und dann ist er praktisch geschlossen. Und er ist dann angeschlossen an den Sauerstoff, also an Sauerstofftanks von der Soyuz-Raumschiff. Und damit kann man halt überleben. Also ein paar Stunden lang, dann wird es wahrscheinlich zu heiß da drin, zu warm. Aber das reicht, also ein paar Stunden sollten normalerweise reichen, dass man zur beliebigen Zeit eine Notlandung machen kann.
Ich bin für eine Weile nicht auf dem Planeten, zurück im Mai. So klang die Abwesenheitsnotiz von Samantha Cristoforetti, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, als sie für 200 Tage auf Dienstreise im All war. Aber bevor sie diese Abwesenheitsnotiz schreiben konnten, waren natürlich Jahre der Vorbereitung ins Land gegangen, denn sie mussten ja erstmal ins Europäische Astronautenkorps berufen werden und mehr als 8000 Mitbewerber aus dem Feld schlagen. Wir wissen, dass sie das geschafft haben. Wir wissen aber nicht, was sie in den Fragebogen geschrieben haben, in dem sie nach ihren Stärken und Schwächen gefragt wurden.
Oh, ich muss zugeben, ich weiß es auch nicht mehr so genau.
Das glaube ich nicht.
Gott, bei der Schwäche, gut, ich meine, bei solchen Sachen übertreibt man natürlich nicht bei den Schwächen. Man möchte jetzt nicht zu viele Schwäche preisgeben. Ich habe mit Sicherheit habe ich geschrieben, dass ich manchmal zu direkt bin. Und da bin ich tatsächlich dann danach gefragt worden beim Interview. Weil es ist tatsächlich so, was man wirklich sucht bei Astronauten, ist, dass sie Teamfähigkeit mitbringen. Alles andere kann man jedem beibringen, also solange man einigermaßen intelligent und vorbereitet ist. Aber man schaut wirklich, dass man Leute einstellt als Astronauten, die teamfähig sind. Und dann vielleicht so eine Sache, ist zu direkt, ist das vielleicht jetzt im Team ein Problem? Und das würde, also ich würde tatsächlich darauf angesprochen im Interview danach.
Und worin sind Sie stark?
Ich glaube, also ich weiß wirklich, also nicht, was ich jetzt damals geschrieben hätte, also was ich jetzt heute sagen würde. Also ich glaube, ich bin doch teamfähig. Ich kann klar und deutlich kommunizieren. Also ich meine jetzt natürlich speziell in operationellen Settings. Ich lerne sehr schnell und gerne. Das ist für Astronauten sehr wichtig. Und ich glaube, ich habe, was bei Astronauten auch sehr wichtig ist, eine relativ ausgeglichene Persönlichkeit.
Ihr Freund Maurizio hat gesagt, das wird ein Dogfight, wenn du wenn du jetzt da reingehst und diesen Kampf machst. Das ist, glaube ich, ein Begriff aus der Kampfjet-Sprache. Ne? Was ist ein Dogfight?
Ja, das ist tatsächlich...
Also ein Hundekampf übersetzt.
Nee, ein Dogfight ist tatsächlich, wenn zwei Kampfjets miteinander kämpfen, praktisch. Ja, und Maurizio Kelly, das war ein früher italienischer Astronaut. Und mit denen hatte ich die Möglichkeit zu reden, als ich bei diesem Auswahlverfahren anfing. Und ich war selbst in dem Moment in der Ausbildung als Kampfpilotin. Und das war natürlich ein Begriff, das uns irgendwie verbunden hat. Also wir wussten genau, was damit gemeint wird. Und ja, ich glaube, damit wollte er ausdrücken. Ich meine, auf der einen, ich glaube, er hatte gerade gesagt, ich war eine ideale Kandidatin. Und das hat mich natürlich gefreut, weil er der Meinung war, dass ich gute Chancen hatte. Aber gleichzeitig hat er aber auch gleich gesagt, das wird ein Dogfight. Ja. Es gibt, ja klar, du bist eine gute Kandidatin, aber es gibt bestimmt auch viele andere, die genauso gut sind.
Und war es so? War es ein Wurzendogfight?
Ja, ich meine, nicht in dem Sinne, dass man jetzt miteinander gekämpft hat, aber in dem Sinne, dass es sehr viele sehr gute Kandidatinnen und Kandidatinnen gab und dass es sehr lange gedauert hat. Und ja, es war bestimmt mit Sicherheit anstrengend, auch psychologisch, also mit diesen ganzen Etappen von diesem Verfahren und die ganzen Wartezeiten dazwischen, wo man eigentlich nie wusste, manchmal auch 2 Monate lang nicht wusste, ob man da weiterkommt oder nicht.
Was muss man da alles machen? Also man muss natürlich das technische Know-how haben, aber worin bestand so für Sie die größte Herausforderung?
Ja, beim Auswahlverfahren war tatsächlich das Schlimmste war wirklich das Warten, weil ich meine, es gab jetzt keine einzelnen Tests, wo ich gesagt habe, boah, das ist so schwierig, ich kann das nicht. Klar, ich meine, bei der ersten Runde, da waren wir, ich glaube, am Anfang hat ESA 1000 von den Bewerbern und Bewerberinnen eingeladen für eine erste Runde von Tests am Rechnen. Das sind diese computerbasierte kognitive Tests. Mhm. Es war schwierig, aber gleichzeitig auch machbar. Dass man aber danach irgendwie 2 Wochen wartet und man gar nicht weiß, ob man da weiterkommt oder nicht, das war schwierig. Vor allem, weil ich da gleichzeitig noch im Endteil meiner Ausbildung als Kampfpilotin war. Und das war eine ganz, ganz schwierige noch Ausbildung, also 1 Jahr lang. Ja, das war ein komisches Witz des Lebens, muss ich sagen, weil fast gleichzeitig hat das angefangen, das Auswahlverfahren der ESA und diese Ausbildung auf dem IMAX, ein Kampfflugzeug. Und fast gleichzeitig, nach 1 Jahr, sind sie zu Ende gegangen. Ich sage manchmal, ich habe 2 Marathonen in parallel gelaufen. Das war manchmal schon schwierig.
Und interessanterweise haben Sie ja den entscheidenden Anruf, dass Sie nämlich den einen Marathon gewonnen hatten, also den entscheidenden Anruf der ESA verpasst.
Tatsächlich. Ja, ich war in der Dusche. Ich muss auch sagen, das war irgendwie 9 Uhr abends schon. Ich meine, da habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass ich noch angerufen werde. Das Niveau der Spannung zu dem Zeitpunkt war so hoch, weil man muss sich vorstellen, das war jetzt ein Jahr nach dem Anfang dieser Auswahl. Und das war wirklich die letzte Runde. Wir waren noch 10 übrig geblieben. Aber wir wussten ganz genau, 10 werden nicht genommen. Entweder 4 oder 5 oder 6, aber nicht mehr. Und für den Mittwoch, das war der 20. Mai, war schon seit einiger Zeit eine Pressekonferenz angekündigt, wo die ESA die neue Astronauten und Astronautinnen vorstellen sollte. Das war am Mittwoch. Und am Montagabend um 8:30, nachdem ich den ganzen Tag nochmal gewartet habe und gehofft, gehe ich mal duschen, weil ich denke, okay, heute wird es nichts, wieder mal. Und dann kam noch der Anruf, also verpasste Anruf. Und dann,
kann man da zurückrufen? Also kann man da, ist da eine Nummer drin?
Ja, eine Nummer war tatsächlich da, eine französische Nummer. Deswegen habe ich auch gleich gedacht, das muss ja die ESA sein, weil die Headquarters der ESA in Paris sind. Auf der anderen Seite, da war jetzt keine Nachricht, was soll ich machen? Rufe ich zurück, warte ich, werden sie nochmal anrufen? Ich wusste jetzt nicht genau, was von mir erwartet wird. Und da kam noch eine E-Mail. Und da stand in der E-Mail, wir würden uns freuen, wenn Sie am Mittwoch nach Paris kommen könnten.
Yes.
Habe ich gedacht, ja, ich glaube, ich habe Zeit.
Und dann begann ein weiteres Training. Also Sie sind dann zwischendurch 4 Wochen nach Russland gegangen, um die Sojus-Kapsel kennenzulernen. Dann waren Sie 6 Wochen in den USA und mussten da diesen Roboterarm üben. Was wurde da geübt? Sie haben das vorhin schon mal erklärt, was der macht in der Kapsel.
So, der Roboterarm ist an der Raumstation angebracht und man steuert das von einer Steuerstation innerhalb der Raumstation. Und wozu dient der Roboterarm? Also 3 Sachen. Historisch hat er dazu gedient, dass man die Raumstation überhaupt zusammenbauen konnte. Das Zweite, was man damit macht, ist, dass man unterstützt bei Weltraumspaziergängen. Zum Beispiel, wenn ein großes Element ausgetauscht werden soll, eine Kühlpumpe, das ist mehrmals passiert eigentlich schon. Die sind ja wirklich groß und da können die Astronauten sie nicht einfach so rumtragen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist das Einzige, das sie eigentlich machen durfte dann auf der Raumstation, ist diese Frachtschiffe einzufangen. Also es gibt 3 davon, die man mit dem Roboter anfängt. Die Cygnus, Dragon und HTV. Und die können einfach nicht so einfach direkt andocken an die Raumstation. Die finden die Raumstation, die machen das sogenannte Rendezvous und dann halten sie in ungefähr 10 Meter Entfernung. Die fliegen praktisch da frei in den letzten Sekunden, also die steuern ihre Position gar nicht mehr. Und dann kann man sie da einfangen und dann andocken an die Raumstation.
Und das alles kostet natürlich eine Wahnsinnskraft und das wird auch geübt, oder?
Also einen Roboter anzusteuern kostet jetzt nicht Kraft. Das ist mehr so ein bisschen Feinmotorik, Feinspitzengefühl an den Steuerknüppel. Was Kraft verlangt, sind die Weltraumspaziergänge, also diese Außenbordeinsätze. Und zwar deswegen, weil diese Raumanzüge, die man trägt, die sind hart und steif. Also die sind unter Druck, weil die müssen den Menschen ja am Leben halten, draußen, wo Vakuum herrscht. Und jedes Mal, dass man zum Beispiel einen Arm biegt oder streckt oder einfach irgendwas greift mit den Händen, dann muss man halt gegen diese Steifigkeit arbeiten. Ja. Und das ist unheimlich anstrengend.
Deutschlandfunk Kultur, wo heute Samantha Cristoforetti von ihrem Leben als Astronautin erzählt, dem eine Jugend als Hotelierstochter in Italien vorausgegangen ist. Wo lag das Hotel der Eltern?
In einem kleinen Dorf im Trentino, das heißt Malé, also in den Bergen.
Aber das Hotelfach hat Sie nicht so interessiert, das hätten Sie nicht so gerne übernommen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte gleich von Kindheit an andere Träume und Gott sei Dank haben meine Eltern mich immer ermutigt, danach zu greifen.
War das denn wirklich der Traum, Astronautin zu werden?
Ja, also ich habe tatsächlich schon von Kindheit an davon geträumt, dass ich zumindest in den Weltraum fliege. Ich glaube nicht, dass ich wirklich begriffen habe, was das heißt oder was jetzt Astronauten machen. Aber diese Idee, dass ich jetzt in den Weltraum fliegen wollte, das war bei mir schon sehr stark geprägt als kleines Kind.
Und später dann als Jugendliche, weil Sie dann Star Trek geguckt haben? Oder wie hat sich das weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, ich war mehr und mehr an Wissenschaft und Technik interessiert, auch in der Schule. Science Fiction ganz viel. Also Star Trek, ja, klingt vielleicht ein bisschen kindisch, aber ich glaube, das war für mich tatsächlich sehr wichtig, also auch in meinen Lebensentscheidungen. Oder zumindest in das Aufbauen von dieser Leidenschaft für den Weltraum. Abenteuerlich war ich immer, also einfach so als Kind. Ich meine, ich glaube, das ist auch ein Glück. Gut, alle Sachen haben Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, den Vorteil von einer Kindheit in einem Dorf ist, dass man so diese abenteuerliche Seite auch frei leben darf. Mhm. Man kann jetzt als Kind einfach frei spielen, man kann einfach den ganzen Tag im Wald sein und die Eltern, die machen sich jetzt nicht unbedingt Sorgen. Das heißt, man kann sich einfach diese Abenteuer suchen. Ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt.
Was haben Ihre Eltern Ihnen denn so als Haltung mitgegeben? Also war das schon auch so dieses, ja, leb deine Träume, mach das ruhig, wenn du Lust hast, Astronautin zu werden?
Ja, nee, auf jeden Fall und arbeite dran. Also ich glaube, sie haben das auch irgendwie klar vermittelt. Ich meine, sie haben jetzt nicht so viel geredet, meine Eltern, aber sie haben das irgendwie gezeigt, glaube ich, mit ihrem Leben. Und zwar, dass alles möglich ist, das ist aber nicht umsonst. Man muss das verdienen, also hart arbeiten. Und wenn man hart arbeitet, dann ja, alles ist im Prinzip möglich.
Und wenn man viel bekommt, soll man auch viel zurückgeben?
Ja, ich meine, ich war ein talentiertes Kind. Also ich meine, ich war gut in der Schule. Ich habe sehr schnell viele verschiedene Sachen gelernt. Und ich glaube, das war auch ein bisschen Teil dessen, was sie mir gegeben haben. Und zwar, wenn man Talente hat, hat man auch eine Verantwortung, damit richtig umzugehen.
Ein Talent ist, dass Sie eben Herausforderungen sich sehr, sehr gerne stellen. Auch als Kampfpilotin, haben die Eltern Sie auch darin unterstützt?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Sie unbedingt davon begeistert waren. Sie haben das aber auch nicht gezeigt.
Wie kam das? Wieso hat es Sie zur Luftwaffe gezogen?
Ja, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt diese Faszinierung vom Fliegen. Und zwar jetzt, das war jetzt nicht von der Kindheit. Das kam eigentlich später. Ich glaube, in meiner Jugend mehr und vor allem in der Uni. Ich habe Luft- und Raumfahrt studiert an der Uni, an der TU München. Und wir waren sehr oft unterwegs bei diesen Luftfahrtausstellungen wie der ILA in Berlin oder Le Bourget in Frankreich. Und dann hatte ich wirklich die Möglichkeit, ein bisschen diese Welt von Kampfpiloten kennenzulernen. Und da habe ich irgendwann mal entschlossen, das würde ich eigentlich total gerne machen. Es schien aber nicht ein möglicher Weg für mich zu sein, weil es eigentlich damals für Frauen in Italien oder weder in Italien noch in Deutschland möglich war, an der Waffe zu dienen. Und ich war langsam auch zu alt dafür. Und dann, wenn das endlich mal das Gesetz verabschiedet wurde, dann habe ich zu meinem großen Erstaunen festgelegt, dass eine Übergangsregelung eingeführt wurde, wo 3 Jahre lang Kandidatinnen 2 Jahre, 3 Jahre sogar älter sein durften.
Bingo.
Und dann plötzlich konnte ich sogar mein Studium fertigbringen. Das waren damals diese altmodischen 10-Semester-Studiengänge. Und dann habe ich mich beworben und dann durfte ich doch zur Luftwaffe.
Und das bedeutet natürlich im Ernstfall entweder ich oder der. Also töten oder getötet werden.
Ja, im Ernstfall schon.
Nun sind Sie inzwischen Mutter einer 3 Jahre alten Tochter. Würden Sie es heute wieder so entscheiden? Würden Sie heute auch als Mutter sagen, okay, das mache ich, ich gehe diesen Weg, ich werde Kampfpilotin?
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, es gibt Entscheidungen, die in einem gewissen Abschnitt vom Leben Sinn machen und dann in einem anderen Abschnitt vom Leben dann doch nicht. Also heute würde das nicht machen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich meine, wenn ich da geblieben wäre, dann wäre ich heute immer noch Kampfpilotin. Das wäre natürlich kein Problem, aber ich glaube nicht, dass ich heute diese Entscheidung treffen würde. Nee.
Wir haben vorhin ein bisschen über die Grenzen gesprochen, über die möglichen Grenzen, an die Sie gestoßen sind. Gab es so eine Zeit bei der Luftwaffe, wo Sie, also Sie standen da ja auch stark unter männlicher Beobachtung, wo Sie gedacht haben, verflixt nochmal, das schaffe ich jetzt wirklich nicht?
Nee, das glaube ich nie. Also sowas habe ich nie gedacht. Es gab schwierige Momente. Ich glaube, eine davon erzähle ich auch im Detail im Buch. Und das war eben bei dieser doppelten Marathon. Da habe ich in der Ausbildung, also auf dem IMAX, tatsächlich einen sehr schwierigen Moment erlebt, wo ich fast durchgefallen wäre, also vom Kurs ausgeschlossen werden können. In meiner Kampfjet-Ausbildung, ich habe einen richtig, richtig schlechten Tag gehabt, wo ich praktisch 2 Flüge hintereinander schlecht geflogen bin. Und 3 hintereinander ist das Grenze. Also das ist tatsächlich eine Grenze, eine harte Grenze. Dann ist man raus aus der Ausbildung. Ich habe nie zu mir selber gesagt, ich schaffe das nicht. Also im Gegenteil. Also ich habe immer gedacht, ich schaffe das. Es ist nur eine Frage des Zähne zusammenbeißen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Samantha Cristoforetti, die 200 Tage im All in 400 Kilometern Höhe an Bord der internationalen Raumstation ISS die Menschheit im Weltraum vertrat. Was ist Ihnen im All über die Menschheit klar geworden?
Also ich möchte jetzt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass ich denken würde, dass ich da große Weisheiten im Weltraum gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht mehr als zuvor, jetzt, was der Sinn des Lebens ist oder wie wir jetzt auf der Erde zusammen klarkommen als Menschheit. Klar ist, dass wir zusammen, also miteinander klarkommen müssen. Und das Gefühl, das man da oben hat, oder zumindest das ich da oben hatte, ist wirklich dieses Gefühl, dass wir so eine Art Besatzung sind auf dieser Erde. Ich meine, man sieht ja die Erde von außen und das schaut wirklich so aus wie eine Art Traumschiff, auf dem wir alle zusammen unterwegs sind. Und wir teilen die Ressourcen, wir teilen das Klima, wir teilen die Oberflächen. Ja, natürlich, klar, es gibt Grenzen und die Leute können sich jetzt nicht einfach so frei bewegen und vielleicht ist es auch richtig so. Aber im Endeffekt ist es wirklich nur ein Planet und wir teilen uns das. Ich glaube, wir müssen schon das Ziel anstreben. Es ist unheimlich schwierig, das verstehe ich, aber das Ziel anstreben, dass wir uns alle wirklich so wahrnehmen als eine Besatzung, wo wir alle irgendwie zusammenarbeiten, uns um das Raumschiff kümmern, klar, und uns auch ein bisschen umeinander mehr kümmern, weil ich meine, da oben ging es nicht nur darum, dass wir uns um das Schiff oder die Raumstation kümmern, sondern wirklich auch umeinander, dass, you know, allen muss es gut gehen, damit es insgesamt uns allen gut geht. Also jedem Einzelnen muss es gut gehen.
Wo sehen Sie da Ihre Rolle? Sie waren zwischen Amerikanern und Russen, die Europäerin. Ja. War das auch ein bisschen so eine Vermittlerrolle oder wäre das jetzt zu weit?
Nee, doch, tatsächlich. Gerade jetzt sprachlich, es ist sehr oft so, es war bei mir so, aber allgemein, glaube ich, bei uns Europäern ist es so, dass wir oft diejenigen sind auf der Raumstation, die bessere Sprachkompetenz haben. Also wir sprechen normalerweise sehr gut Englisch, aber auch sehr gut Russisch. Und das ist bei den Amerikanern und Russen nicht unbedingt selbstverständlich. Mhm. Also dass die Amerikaner sehr gut Russisch können oder umgekehrt. Und dann kann man tatsächlich ein bisschen so als Vermittler dienen. Also wenn unser Kommandant damals irgendwas mit den russischen Kollegen besprechen wollte, das auch ein bisschen kritisch war, wo er wirklich sicher sein wollte, dass da keine Missverständnisse auftreten, hat er mich immer dazu gerufen und gesagt, okay, jetzt sagt es Ihnen nochmal auf Russisch.
Ja. Ist es so, dass man, wenn man dann hochfliegt, dass man vom puren Glücksgefühl durchströmt wird? Oder ist so viel zu tun, dass Sie das vielleicht gar nicht mitbekommen haben?
Doch, man muss ja auch gucken, dass das Ding fliegt. Ich war unglaublich glücklich, gerade jetzt beim Start. Ich meine, beim Start einer Rakete gibt es eigentlich nicht so viel zu tun. Ich meine, man fliegt einfach mit. Klar, man hat ein paar Sachen, die man überprüfen soll. Man ist jetzt nicht einfach nur ganz passiv dabei, aber man muss sich nicht vorstellen, dass man jetzt eine Rakete steuert. Ich glaube, die Leute, die das von außen betrachtet haben auf der Kamera, die haben gesehen, wie ich gelächelt habe. Und sie haben wirklich gesagt, ich habe so gestrahlt. Und so habe ich mich auch gefühlt.
Und dann guckt man auf die Erde runter und die ist blau?
Am Anfang war es Nacht. Also ich habe gar nichts gesehen draußen und dann kam der erste Sonnenaufgang und das war tatsächlich dann, wir waren auf dem Ozean, dann war tatsächlich die Erde blau, also so wie sie gehört, meine ich, beim ersten Blick.
Und Sie durften ein paar persönliche Sachen mit ins All nehmen und haben sich unter anderem für hunderte Mini-Bücher entschieden.
Ja, die habe ich selbst drucken lassen, da habe ich so Gedichte und Ausschnitte auch aus Romanen oder so dann zusammengestellt, die einfach für mich irgendwie dazu gepasst haben zu einem Weltraumflug. Und ich habe dann 500 davon dann durchnummerieren lassen und 150 waren mit mir auf der Sojus. Und die waren und sind immer noch so als Geschenk gedacht für Menschen.
Die haben sie dann im All rumsausen lassen und das gibt ihnen natürlich ein besonderes.
Genau.
Wie war das Zurückkommen? Wie war es dann wieder in die Erdatmosphäre einzutauchen?
So, der Wiedereintritt fand ich toll. Also ich hab das wirklich genossen. Das ist, also man muss das ein bisschen aufteilen. Also es gibt ein erster Teil, das ist ganz ernsthaft. Und zwar, da muss man abbremsen, damit man überhaupt wieder auf die Erde drauf fällt. Und das muss ganz genau klappen mit der richtigen Orientierung, mit dem richtigen Schub, für die richtige Zeitdauer. Und das ist etwas, worauf wir uns sehr, sehr intensiv im Simulator vorbereiten, für alle möglichen Störfälle, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das nicht tut, dann kommt man nicht heil zurück. Danach fängt eine Sequenz von Events an, die relativ automatisch von sich hingeht. Man muss das zwar überprüfen, aber das ist, normalerweise geht das automatisch und das ist sehr eng, da passieren einfach die Sachen sehr eng aufeinander. Und das ist ein bisschen wie so im Amusement Park sogar, weil also erstens wird die Kapsel auseinandergesprengt und dann bleibt übrig praktisch nur dieser mittlere Teil, das hat diese Bell-Shape, also so wie eine Glocke. Ja. Und das hat das Hitzeschild, damit man überhaupt den Wiedereintritt überlebt. Und dann fängt man an, abgebremst zu werden von der Atmosphäre. Aber diese ganze Energie, die heizt die Atmosphäre richtig. Und dann irgendwann wird es so heiß, dass die praktisch brennt. Und wenn man rausguckt, dann sieht man richtig so Flammen. Das heißt, man ist ja richtig so ein Feuerball. Das dauert ungefähr so 5 Minuten oder so. Das Fenster von außen, da wird richtig schwarz, bis man eigentlich diese Flamme gar nicht mehr sieht. So nur ein kleines bisschen orange. Und dann kommt man raus aus dieser Phase und dann nach einer Weile geht der Fallschirm auf und es ist sehr, sehr ziemlich brutal eigentlich, weil da wird man brutal abgebremst und ein bisschen rumgeschleudert für so 20, 25 Sekunden. Und da kommt noch eine ruhigere Phase, wo man einfach unter dem Fallschirm so ruhig schwebt und runterfliegt. Und dann prallt man auf den Boden auf und das ist auch relativ hart. Aber ganz, ganz kurz davor gibt es noch so Bremsrakete, die feuern, also wirklich eine halbe Sekunde vor dem Aufprallen, um das nochmal ein bisschen abzudämpfen und diese Geschwindigkeit abzufangen.
Und nun sind Sie seit 5 Jahren wieder auf diesem harten Boden der Tatsachen. Was ist Ihr Alltag? Woran arbeiten Sie aktuell?
So, ich bin hier in Köln im Europäischen Astronautenzentrum und jetzt speziell, also ungefähr seit einem Jahr, bin ich sogenannte Crew Representative, also ein Vertreter der Besatzungen, in diesem Projekt, das Lunar Gateway heißt. Das ist eine Raumstation, die um den Mond fliegen soll. Das ist ein internationales Projekt unter Leitung natürlich von der NASA. Aber als ESA möchte man sich natürlich daran beteiligen. Und speziell von der ESA-Seite geht es darum, so ein Habitat, so ein Habitation-Modul beizutragen.
Und genau in dem Zusammenhang haben Sie eine sehr eindrucksvolle Rede, wie ich fand, bei den Europe Talks in Brüssel gehalten und mit Blick auf die europäische und auf die internationale Weltraumforschung gesagt, wir sind es uns und der Welt schuldig, unser Potenzial auszuschöpfen. Worin besteht dieses Potenzial?
Ja, ich meine, bei diesen Europe Talks natürlich ging es mir darum, dass wir das Potenzial Europas in der Technik und in der Wissenschaft auch wirklich ausschöpft, indem wir keine Angst haben, große Projekte anzugehen. Ein klassischer Beispiel ist natürlich, dass wir jetzt in Europa nicht die Möglichkeit haben, im Moment unabhängig Menschen in den Weltraum zu schicken. Wir machen das durch die Amerikaner oder durch die Russen, das ist natürlich fein, ist ja kein Problem, aber eine größere Herausforderung wäre, einen unabhängigen Zugang zum Weltraum zu haben, für unsere Astronauten zum Beispiel.
Kommt so eine Art Krieg der Sterne auf uns zu? Glauben Sie, dass wir uns kabbeln werden um Asteroiden und ich weiß nicht was alles? Wird es so eine Art Wettbewerb geben um Ressourcen im All?
Das ist eine interessante Frage. Also im Moment weiß keiner, ob es wirklich wirtschaftlich sich lohnt, Ressourcen im Weltraum auszunutzen. Wir wissen nicht einmal genau, was für Ressourcen es gibt, in welcher Menge, wie schwierig oder einfach sie auszunutzen sind. Und das sind tatsächlich sehr, sehr interessante, spannende Fragen. Und in den nächsten Jahren wollen wir sie auch beantworten. Also es gibt sehr viele interessante Missionen, die in den nächsten Jahren passieren werden, auch mit europäischen, also ESA-Beteiligung, die wirklich dazu gerichtet sind, besser zu verstehen, was es für Ressourcen gibt und wie schwierig oder einfach sie sind auszunutzen.
Astronauten sollten auf keinem Gebiet herausragen, sondern sich überall einigermaßen gut schlagen, schreibt Samantha Cristoforetti in ihrem Buch Die lange Reise. Wie schlagen Sie sich so als Mutter von Kelsey Amel?
Ja, es klappt, glaube ich.
Das ist ein sehr besonderer Name, Kelsey Amel. Woher kommt der?
Ja, wir hatten so viele Kriterien, wir konnten uns wirklich nicht einigen, bis wir endlich nach monatelanger Suche auf Kelsey gestoßen sind. Und für mich war es wichtig, dass die Namen eine Bedeutung haben, eine schöne Bedeutung. Und Kelsey heißt mutig und Amel heißt Hoffnung, das heißt mutige Hoffnung.
Ach, wie schön. Und Ihr Credo für die mutige Hoffnung ist ja besser einen Traum haben und scheitern, als keine Träume haben.
Auf jeden Fall.
Wird das die Basis Ihrer Erziehung sein, wenn Kelsey dann anfängt, Star Trek zu gucken und wenn sie sagt, Mama, ich werde Astronautin?
Auf jeden Fall. Also ich hoffe wirklich, dass sie einen großen Traum haben wird. Aber ich werde versuchen, auch eben zu vermitteln, dass es keine Garantie gibt. Und es geht auch nicht darum. Es geht nur darum, dass man durch einen Traum aufwächst und einen besseren und einen stärkeren Mensch wird.
Ich danke Ihnen sehr dafür, dass wir mit Ihnen abheben durften, Samantha Cristoforetti. Viel Erfolg bei allen weiteren Missionen auf der Erde.